Wissen, Leben. In der Podcast-Reihe der Medizinischen Universität Innsbruck sprechen Forscherinnen und Forscher mit Laurin Mauracher über ihr Fachgebiet und ihr Wissen. Hören Sie in Folge 4 die Molekularbiologin Judith Hagenbuchner aus dem 3D-Biodrucklabor.
Hallo und grüß Gott beim 20 Jahre mit Uni-Podcast. Ich bin Laurin Mauracher und zu Gast ist heute Judith Hagenbuchner.
Hallo.
Hallo, grüß dich. Darf ich fragen, was du machst?
Ich bin da an der MedUni im 3D-Biodrucklabor und wir versuchen mittels 3D-Druck menschliche Gewebe zu züchten.
Aha, es druckt im 3D-mäßig Organe.
Ja, im sehr einfachen drucken wir Organe, beispielsweise okay. Haut.
Mhm. Wie kommst du zu deinem Job?
Wir haben uns vor einigen Jahren überlegt, wie wir Medikamente testen können, also neue Medikamente, ohne dafür Tierversuche einsetzen zu müssen. Mhm. Und da sind wir auf den 3D-Biodruck gekommen.
Also du im Labor auf der Pädiatrie, oder?
Genau. Mein Kollege und ich sind beide an der Pädiatrie und haben uns gemeinsam überlegt, wie wir neue Medikamente testen können, ohne dass wir wieder Tierversuche machen müssen.
Mhm. Also bist Biologin?
Ja, das ist ein bisschen kompliziert. Ursprünglich bin ich Bio- und Umwelttechnikerin. Ich habe an der FH in Wels studiert, habe dann aber für mein Doktorat nach Innsbruck gewechselt und dann Molekularbiologie studiert.
Okay, also du hast Molekular studiert und bist dann im Labor vom Michael, wie heißt der?
Außerlechner,
genau. Michael Außerlechner.
Genau, ich habe da meine Diplomarbeit schon gemacht und bin dann praktisch in Innsbruck geblieben.
Also das Ziel ist sozusagen, dass man auf Tierversuche verzichten kann, indem man künstliches Tierteil herstellt, sozusagen ein Organ oder ein Gewebe oder wie?
Nein, es ist gar nicht künstlich. Wir verwenden wirklich menschliche, humane Zellen und drucken das so detailgenau nach, wie es wirklich im Körper vorkommt. Mhm. Also wir drucken Zellen rein, die dann ganz kleine Blutgefäße machen. Wir verwenden Tumorzellen direkt vom Patienten. Wir sind eben mit unserem Modell viel näher am Menschen, wie wenn wir einen Tierversuch mit einer Maus machen würden.
Also es druckt nicht Tierzellen, sondern es druckt menschliche Zellen.
Genau.
Ja, genau. Weil warum soll man Tiere drucken, wenn es um die Forschung am Menschen geht?
Nein, wir verwenden wirklich menschliches Material und versuchen eben so detailreich wie möglich und so nahe wie möglich an Menschen ranzukommen und eben den Einsatz von Tieren dabei zu reduzieren.
Hm. Was druckt sie da, welche Zellen? Wie funktioniert das überhaupt? Das klingt ja nicht ganz abgespaced.
Ja, eigentlich ist es gar nicht so kompliziert. Das funktioniert fast gleich wie mit einem normalen 3D-Drucker, den man auch beim Hofer kaufen kann. Nur da wird halt ein Plastikfaden aufgeschmolzen und verdruckt. Und wir nehmen jetzt statt diesem Plastik eine sogenannte Biotinte. Die ist eben flüssiger als Plastik, also die muss flüssig sein, damit die Zellen sie drinnen schön verteilen können. Da geben wir unsere Zellen rein und halt noch ein paar Wachstumsfaktoren. Und dann drucken wir die wiederum mit einem 3D-Drucker aus in die Struktur, wo wir haben wollen. Und unsere Biotinte besteht zu einem großen Teil aus modifizierter Gelatine. Also ganz gleich, wie man es vom Kuchenbacken daheim kennt. Nur wird unsere Gelatine nicht fest, wenn wir sie in den Kühlschrank stellen, sondern wenn wir sie mit blauem Licht anleuchten. Und dadurch können wir dann diese ursprünglich flüssige Biotinte verfestigen und haben dann eine 3D-Struktur.
Also Schicht für Schicht für Schicht für Schicht auf die Gelatine auf?
Nicht auf die Gelatine, sondern die Zellen sind in der Gelatine. Mhm. Und mit Hilfe dieser Schichten kriegst du dann eben eine 3D-Struktur aus Zellen.
Und man kann dann sozusagen wissenschaftliche Versuche mit den Zellen machen.
Genau, wir kombinieren eben unterschiedliche Zelltypen und können durch den Drucker steuern, welcher Zelltyp zu welcher Zeit an welcher Stelle sein soll.
Wie groß sind die Zellen? Also die Zellen sind klein, aber wie groß sind denn die gedruckten Dinge?
Die haben bei uns jetzt momentan ungefähr 1 Zentimeter Durchmesser und sind so 2 bis 3 Millimeter dick. Mhm. Aber das reicht schon, um eben Vorgänge, die im Körper stattfinden, nachzubauen.
Also man kann es theoretisch auch vom Patienten direkt eine Probe nehmen und schauen, ob das funktioniert.
Genau. Ja. Wir haben beispielsweise Neuroblastomzellen. Das ist ein kindlicher Tumor.
Ein Hirntumor, oder?
Nein, ist eigentlich gerade nicht im Gehirn, extrakranial, also außerhalb vom Gehirn, der häufigste solide Tumor bei ganz kleinen Kindern.
Mhm.
Und da haben wir eben aus dem St. Anna-Spital aus Wien Zelllinien inzwischen, die eben direkt aus diesen Kindern entnommen wurden, aus dem Tumor. Und die können wir in unser Modell reindrucken und eben schauen, wie reagieren die auf verschiedene Medikamente oder wie lockt sie dieser Tumor spezifisch Blutgefäße heran, um sich zu versorgen. Mhm. Und das können wir alles in Echtzeit sozusagen auf unseren kleinen gedruckten Chips analysieren.
Und das könntest du dann theoretische Behandlungen auch schon auf den Chips
genau.
ausprobieren.
Genau, wir haben da eine Methode entwickelt, wo wir eben kleine Kanäle reindrucken, also einer anderen Substanz, die genau die umgekehrten Eigenschaften zu Gelatine hat. Also Gelatine klassisch ist flüssig, wenn sie warm ist und fest, wenn sie kalt ist. Mhm.
Kennt man aus dem Backen, ja.
Und wir kombinieren das mit einer Substanz, die ist flüssig, wenn sie kalt ist, aber fest, wenn sie warm ist.
Mhm.
Und da können wir sozusagen Kanäle vordrucken, dann sprühen wir die Gelatine drüber und dann wird die Struktur von den Kanälen wieder herausgelöst und wir haben einen Hohlraum drinnen, den wir mit wiederum Blutgefäßzellen auskleiden können und wo wir dann Medium oder verschiedene Medikamente durchpumpen können, damit das wirklich eine Art Blutfluss wie im Körper darstellt.
Und das, seit wann macht es das?
Wir haben das Labor 2018 gegründet, also jetzt gute 6 Jahre. Und die Chips haben wir jetzt ja im Laufe der Zeit entwickelt. Also seit 2-3 Jahren laufen die Chips richtig gut.
Also jetzt die Hochphase hat so richtig erst angefangen von den Forschung.
Ja. Also 3D-Biodruck ist ein Thema, was jetzt praktisch explodiert, weil man natürlich immer größere Sachen drucken kann, weil die Drucker immer besser werden oder man die Zellen besser versorgen kann. Und ja, wir hoffen, dass wir da unseren Beitrag leisten können. Ja,
offensichtlich. Jetzt habt ihr schon ziemlich was gemacht in dem Bereich. Wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen, das zu machen?
Das hat angefangen, wo wir ein Projekt gehabt haben, wo wir ein bestimmtes Eiweißprotein regulieren wollten mit neuen Substanzen. Diese neuen Substanzen waren aber, die haben wir aus Datenbanken gescreent und dann haben wir uns für 120 entschieden. Und dann war die Frage, ja, wie testen wir die jetzt effizient? Weil du müsstest dann 120 Substanzen in Mäusen testen. Pro Substanz brauchst mehrere Mäuse, damit du mal feststellst, wie die funktioniert. Und das wollte man nicht.
Das ist ein Mäusedorf, so 300
genau.
Mäuse. Oder?
Ja. Ja, also wir haben früher Tierversuche gemacht. Aber wir wollten jetzt diese Menge an Substanzen nicht am Tier testen. Und haben uns deswegen überlegt, mit welchem System können wir realitätsnah möglichst schnell und möglichst viele dieser Substanzen testen. Und weil es da drum gegangen ist, welchen Effekt dieses Eiweißprotein im kindlichen Tumor hat, haben wir uns eben für den Tumor on Chip, für ein 3D-gedrucktes Tumormodell mit Blutgefäßen entschieden.
Das klingt ja ganz einfach. Man druckt einfach Schicht über Schicht über Schicht. Oder war das ganz so einfach?
Nein, leider nicht. Wäre schön, wenn es so gegangen war. Aber du musst praktisch für jeden Zelltyp zuerst die Biotinte entwickeln. Also du musst herausfinden, was braucht jede Zelle, damit sie da drinnen überlebt. Du musst sicherstellen, dass die versorgt sind. Wenn wir uns den Kuchen überlegen, die Gelatine ist ja relativ schnittfest. Das wird den Zellen eben kein Überleben ermöglichen, sondern du musst die Versorgung von den Zellen sicherstellen. Das heißt, wir können auch nicht 10 cm große Stücke drucken, weil sonst die Zellen einfach ersticken.
Weil es nicht durchkommt.
Genau. So. Mhm. Also da kommt einfach zu wenig Medium, zu wenig Sauerstoff durch. Also es hat zuerst die Biotinte entwickelt werden müssen. Dann hat es ein bisschen Zeit gebraucht, bis eben diese Blutgefäße sich spontan bilden. Das können wir von außen nicht mehr steuern. Wir können praktisch nur die Zellen in der richtigen Mischung in die Biotinte geben, aber den Rest müssen die Zellen selber wissen. Das nennt man beim Biodrucker immer den 4D-Druck. Mhm. Jedes Gewebe muss nach dem Druck reifen.
Weil es lebendig ist, gewissermaßen.
Genau, ja. Beziehungsweise muss die Zellen trainieren, dass sie das machen, was sie machen sollen.
Die entwickeln sich dann auch noch, wie lange haltet das? Weil wenn es lebt sozusagen, stirbt es dann irgendwann wieder? Oder kann es theoretisch, weil es ja nur Zellen sein, auch längerfristig aufrechterhalten werden?
Ja, wir haben unsere Konstrukte meistens 10 bis 30 Tage in Kultur. So lang überleben die Gefäße ganz gut.
Mhm.
Haut zum Beispiel muss sowieso 3 Wochen fast reifen, weil sie da erst die Keratinozyten differenzieren müssen. Also das sind jene Zellen, die unsere Oberhaut bilden. Mhm. Und die müssen wir eben so trainieren, dass wir da die idealen Bedingungen von der Luftflüssigkeitsschicht haben. Weil die differenzieren natürlich nur an der Luft. Mhm. Und die Zellen drunter müssen aber im Medium sein, in der Flüssigkeit, dass sie überleben.
Also es muss sozusagen auch die Zellen ganz, ganz oben, sozusagen am Strand, wenn man sozusagen sehen kann, nur halt mit an der Luft. Wie kann man das besser vergleichen? Also wirklich die Zellen, die was an der Außenseite sein, die mhm. mit Luftkontakt haben, mhm. die entwickeln sich zu Spezialzellen, so die Keratinozyten.
Genau, ja. mhm. die ja. differenzieren eben. Man kennt es vielleicht, wenn man lange Pflaster oben hat und wenn man das dann runterreißt, dann sind ja die Zellen da noch nicht wie unsere normale Haut, mhm. sondern erst wenn das Pflaster weg ist, wird die Haut wieder normal, so wie wir sie kennen, weil sie an die Luft kommen. Mhm. Und genau das Gleiche müssen wir, wenn wir 3D-gedruckte Haut haben, auch sicherstellen, dass die Zellen eben die unteren genug Medium haben und die oberen genug Luft haben.
Okay, also ich habe dann jede Menge von den Zellen gedruckt und könnte dann die Medikamente drauf gleich ausprobieren, zum Beispiel.
Genau.
Ja.
Bei der Haut machen wir die eben künstlich alt und testen dann Substanzen, die die Haut wieder verjüngern.
Also nicht nur Krebs, sondern
auch… Nein, eben die Anwendung von 3D-Biodruck ist eben total weit gefächert. Deswegen sind wir auch nicht mehr nur mehr am pädiatrischen an der pädiatrischen Onkologie interessiert, sondern haben das inzwischen eben erweitert, weil es da so viele Anwendungen gibt.
Was könnten da für, welche Anwendungen fallen dir da ein? Also was könnten da in der Zukunft noch möglich sein, was jetzt noch nicht möglich ist?
Ja, in der Zukunft wird sicher Organersatz eine ganz große Rolle spielen. Mhm. Da gibt es von großen Firmen schon Projekte, die eben beispielsweise für Verbrennungen Haut nachdrucken wollen, dass du eben deine Brandwunden dann mit 3D-gedruckter Haut abdecken kannst.
Von deiner eigenen Haut sozusagen?
Eben. Ja. Wenn du das beispielsweise aus reprogrammierten Stammzellen gleich machst, hättest du deine eigene Haut und hast dann das Problem nicht mehr mit Abstoßungen. Und es gibt da ganz verrückte Projekte, die schon gefördert werden, dass man das praktisch auch noch im Weltall ausprobiert. Wenn dann irgendwann einmal die Mars-Mission sein sollte und es kommt dort zu einem Unfall, dass der gleich alles mit hat, um sich selbst Haut zum Beispiel nachzudrucken und seine Verletzungen zu therapieren.
Das klingt schon mal sehr futuristisch.
Ja, wird jetzt nicht nächstes Jahr passieren.
Ja. Aber theoretisch ist…
Genau, theoretisch möglich, ist natürlich auch der ganze Organersatz, dass du dir dann irgendwann sagen kannst, okay, ich lasse mir jetzt meine Zellen umprogrammieren und züchte mir gleich zur Sicherheit eine Niere. Oder bestellen wir eine neue Leber?
Sicherheitshalber eine neue Leber, ja.
Ja.
Also wenn aber da müsste man theoretisch, welche Zellen muss man aus dem Spender sozusagen verwenden? Kann man da einfach Hautzellen verwenden oder welche Zellen muss man da hernehmen, dass man dann irgendwas entwickeln kann später?
Ja, die reprogrammierten Stammzellen werden ja aus Hautbiopsien hergestellt. Du kannst eben deine Hautzellen wieder umprogrammieren zu den sogenannten iPSCs und die kannst du dann in jeglichen Zelltyp differenzieren.
iPSCs sind?
Induzierte pluripotente Stammzellen.
Mhm. Also die was sozusagen Stammzellen, die dazu geworden sind, weil man sie
Das waren schon mal differenzierte Zellen und man hat sie praktisch wieder reprogrammiert, dass sie sich wieder in mehrere Zelltypen entwickeln können. Praktischerweise also so in fast alle.
In die Vorstufe sozusagen zurückentwickeln.
Genau.
Genau. Und dann haben sie die mehreren Möglichkeiten pluripotent, um sich dann weiterzuentwickeln.
Genau, und das könntest du eben patientenspezifisch machen, indem du deine eigenen Hautzellen umprogrammieren lässt.
Das ist angenehm, weil man ja Haut üblicherweise zur Genüge hat.
Genau,
ja.
Aber Organe weniger.
Ja.
Die restlichen.
Aber ihr seid noch nicht so weit, dass man jetzt sagt, okay, dem Menschen fehlt die Leber, wir brauchen eine Leber. Das braucht noch ein bisschen vermutlich.
Ja, das Problem am Organdruck ist, dass du ja während des Drucks auch schon das Überleben von den Zellen sicherstellen musst. Und wenn wir so eine Leber uns vorstellen, 10 cm lang, wird die während des Drucks nicht versorgt. Mhm. Und du müsstest ja nicht nur strukturiert drucken, sondern auch gleich die Blutgefäße hineindrucken. Das ist aber, dass die sich erst differenzieren dann nach dem Druck und entwickeln. Da ist eben das Problem, dass du nicht so große Sachen drucken kannst, weil die währenddessen momentan noch absterben.
Also man hat noch keine Möglichkeit, die zu versorgen während des Wachstums.
Während des Drucks primär.
Während des Drucks.
Erstens brauchst du eine irrsinnige Menge an Zellen natürlich. Die mal herkriegen ist ein bisschen kompliziert. Ich glaube, da müssen wir alle Inkubatoren von Innsbruck kombinieren, damit wir dann genug Zellen haben für so eine hübsche Leber. Und du musst die Zellen natürlich auch wieder richtig positionieren, damit sie auch nachher ihre Funktion erfüllen können.
Das ist vielleicht ein bisschen eine spezielle Frage. Wie viele Zellen sind da so in auf einem Chip drauf?
In unsere kleinen?
Ja. Größenordnung?
Circa 5 Millionen.
5 Millionen, okay. Mhm. Und das ist schon einmal ein kleiner Chip, der was einen Zentimeter
genau.
lang ist. Das heißt, wenn man eine ganze Leber drucken muss, dann kann man sich vorstellen, wie viele Leberzellen das dann wenn die sein. Also wird noch ein bisschen dauern.
Genau. Aber wenn wir uns jetzt überlegen, wie sich die Technologie in den letzten Jahren beim 3D-Druck und auch beim Biodruck entwickelt hat, wird das sicher das Ziel sein, dass du wirklich irgendwann Organe drucken kannst. Man vielleicht die Leber ist vielleicht eh ein leichteres oder ein realistischeres Beispiel, weil die ja sie sehr gut selbst regenerieren kann. Da braucht es ja gar keine ganze. Wenn wir uns jetzt die Teilleberspenden überlegen.
Genau, also wo man einen Teil der Leber von jemand anderem kriegt und die wächst dann üblicherweise zu einem gewissen Grad so weiter an, also im transplantierten Empfänger, dass sie wieder die Aufgabe übernehmen kann von einem Leber ist sehr, sehr widerstandsfähig prinzipiell, ja. Bei Nieren ist man doch komplizierter, die sind ja sehr, sehr kompliziert aufgebaut im Vergleich zur Leber.
Genau, Nieren ist kompliziert, weil das aus so viel spezialisierten Zelltypen besteht. Was man aber schon vor 20 Jahren inzwischen fast gedruckt hat, ist eine Blase.
Eine Harnblase.
Harnblase für einen krebskranken Patienten, weil die ist relativ einfach aufgebaut und du brauchst keine komplexen Strukturen innen drinnen, weil sie ja hohl ist.
Also ist hohl und Muskelmasse sozusagen.
Genau, das war praktisch eine besiedelte Struktur, da hat man was 3D gedruckt und dann mit Zellen besiedelt.
Hat das funktioniert? Okay, vor 20 Jahren war das schon.
Ja, in Amerika ist vieles möglich.
Welche Projekte haben wir jetzt aktuell am Laufen, jetzt speziell mit der Technologie?
Ja, wir haben verschiedenste tumorbiologische Projekte laufen. Einerseits mit der Kollaboration mit der Gynäkologie, wo wir uns mit Eierstockkrebs beschäftigen, wo wir eben schauen, wie die, bei Eierstockkrebs ist es bei einem großen Teil der Patientinnen das Problem, dass die im Aszites, also in ihrer Bauchraumflüssigkeit, ganz viele kleine Tumore abschnüren. Die schwimmen praktisch die ganze Zeit da im Bauchraum rum und können während der Operation nicht entfernt werden, weil der Operateur die gar nicht sieht.
Die sind so klein, ja.
Genau, die sind unter 500 Mikrometer. Die sieht keiner, deswegen kann man die nicht entfernen. Und die verbleiben dann im Körper, setzen sie dann irgendwann wieder ans Mesothel an, rekrutieren Blutgefäße und bilden wieder einen Tumor.
Also im Bauchraum verteilt sich das wie ein Schimmelpilz sozusagen.
Genau, kann man sagen. Und wir verwenden genau diese kleinen Mikrotumore aus den Patientinnen und lassen sie einerseits am Mesothel, was wir 3D nachdrucken, wiederum anwachsen, um Medikamente zu testen, die genau das verhindern. Und andererseits kultivieren wir die weiter in 3D in Bioreaktoren, wo wir sie eben die ganze Zeit in Schwebe halten. Die haben wir uns eben auch selber gebaut, genau für diese Fragestellung. Und testen parallel zur Therapie, die die Patientin in der Klinik kriegt, eine ganze Reihe an Medikamenten mit. Und wir sehen dann eben, spricht die auf die Standardtherapie überhaupt an? Und wir sehen, ob diese Mikrotumore ein gleiches Ansprechen haben wie der Primärtumor von der Patientin.
Also der eigentliche Tumor, der war sozusagen der Vater da.
Der Ursprungstumor, genau.
Okay, aber das, weil, soweit ich weiß, hat die, wenn sich die ganzen Metastasen auf dem Bauchraum verteilen, das ist eine schlechte Prognose für die Patientin.
Genau, wenn die viel von diesen Aszites hat, wo eben auch viele Mikrotumore drinnen sind, ist das ein schlechtes Zeichen für eine schlechte Prognose.
Okay, das wäre auf der Gynäkologie, also weil du bist auf der Pädiatrie prinzipiell angestellt, oder?
Genau, aber die Technologie, die wir anbieten können, erweitert eben das Fachgebiet einfach. Also das ist...
Ja, weil fast alle Fachrichtungen mit Zellen zu tun haben in der Medizin.
Ja.
Ja. Also die Psychiatrie, nicht direkt. Aber. Ja. Okay. Was noch? Was habt ihr noch für Projekte?
Ja, dann machen wir, wie ich vorher schon erwähnt habe, drucken wir eben Haut, um Hautalterung zu studieren, beziehungsweise Substanzen, die das wieder aufheben. Und ganz neu starten wir jetzt eben PhD-Programm, ein kleines, was sie eben mit Alternativen zu Tierversuchen beschäftigt, nochmal mehr im Detail, wo wir auch versuchen, das Immunsystem in unsere 3D-gedruckten Gewebe zu implementieren. Damit wir eben auch die Antwort vom Immunsystem bei Tumortherapien oder bei Infektionen studieren können.
Das Immunsystem schwimmt ja größtenteils auch im Blut und im Knochenmark. Warum muss man das 3D drucken?
Na, du musst es praktisch so 3D drucken, dass die Zellen dann zum richtigen Zeitpunkt dort sind, wo sie hingehören. Mhm. Und du musst sie zur Verfügung stellen. Und das ist eben nur eine Herausforderung, die momentan noch nicht gelöst ist. Also es gibt noch keine 3D gedruckten Chips, die irgendwie wirklich ein komplettes Immunsystem darstellen können oder auch kein Nervensystem.
Ja, aber das Nervensystem, glaube ich, wird eh nochmal ein bisschen komplizierter, oder?
Natürlich.
Aber ist das theoretisch dann möglich?
Wir denken schon. Wahrscheinlich, also das ist jetzt halt die Aufgabe der nächsten Jahre, irgend sowas zu implementieren, wo eben auch Nervenzellen drinnen sind. Aber vor 10 Jahren hat sich ja keiner gedacht, dass wir irgendwann Brain, also Gehirnorganoide haben, die funktionell sind.
Was sind Gehirnorganoide?
Praktisch, wo man aus diesen reprogrammierten Stammzellen, die das Gehirn nachzüchtet und dann wirklich in ganz klein, also die sind halt 3 bis 4 Millimeter groß, das Gehirn nachbilden kann und auch wie sich das entwickelt.
Also sozusagen ein Modell, aber aus echten Hirnzellen.
Aus reprogrammierten Stammzellen.
Ja. Ja, okay, aber entwickelt aus menschlichen Zellen, ja.
Genau. Mhm.
Okay, aber weil das wäre jetzt aber nicht das gleiche wie ein Gehirn per se, also das, was denkt. Oder denkt das Organoid?
Nein.
Nein, nicht da. Okay.
Unsere Haut fühlt auch nichts.
Mhm.
Eben.
Ja.
Es ist noch kein komplettes Nervensystem.
Weil ich würde mir eben Sorgen machen, wenn man nur Nervenzellen druckt, dass die dann, ob die nicht irgendwann anfangen zu denken. Jetzt, natürlich ist jetzt, wenn wir schon bei Science Fiction sein.
Ja, das wird man sehen. Es gibt ja jetzt schon, das ist jetzt schwierig.
Okay.
Es gibt ja jetzt schon die das irgendwie kombinieren mit künstlicher Intelligenz, die Organoide. Aber da kenne ich mich nicht aus.
Okay, aber das ist nicht das Thema.
Das streichen wir raus.
Das passt schon. Das ist nicht das Thema. Aber man könnte, wie du gesagt hast, Neuroblastom oder ähnliche Nervenerkrankungen per se auch mit den Zellen drucken.
Kannst du mir die Frage nochmal anders stellen?
Ja, weil du, man könnte auch die Nerven.
Also als Neuroblastom selber druckt man noch. Also da verwendet man eben Zellen aus Kindern. Also das sind jetzt veränderte Zellen, die eben direkt aus kindlichen Tumoren entnommen worden sind. Und die können wir direkt drucken und eben schauen, wie die reagieren, wie die andere Zellen rekrutieren, was die mit der ganzen Umgebung machen. Das ist eben der Vorteil von so einem System, wo du wirklich in 3D arbeitest, mit verschiedensten Zelltypen im Vergleich zur klassischen 2D-Zellkultur, wo man früher Medikamententestungen gemacht hat. Und wir können es natürlich auch patientenspezifisch machen.
Ja, also jeder Patient seine eigenen.
Genau.
Ja. Okay. Was noch für Projekte? Ob es noch welche Projekte?
Was wir auch machen, ist von Kindern, die genetische Erkrankungen haben, also einen Stoffwechseldefekt haben, da druckt man eben auch das Gewebe nach. Das ist eben gerade das Problem, bei ganz seltenen Erkrankungen gibt es keine wirklichen klinischen Studien für neue Medikamente, weil es natürlich keine Kontrollgruppen gibt, weil das eh so selten vorkommt. Und wir drucken da eben auch wieder Gewebe nach, um direkt an dem Gewebe zu testen, wie wir das therapieren können, beziehungsweise welche Therapien funktionieren und vor allem, was uns immer interessiert, warum die funktionieren. Manchmal ist es ja so, du gibst einem Patienten irgendwas, in dem Fall kriegen die haben einen Stoffwechseldefekt an den Mitochondrien und die kriegen zur Therapie Walnussöl.
Walnussöl?
Genau.
Das hilft?
Weil das eben die richtige Länge an Fettsäuren hat für den Defekt.
Interessant.
Liefert. Und wir wollen jetzt aber nicht nur wissen, ob es wirkt, sondern warum es wirkt.
Ja, das war eine gute Frage.
Ja. Nein, weil das eben wiederum die richtigen Fettsäuren für diese Kinder liefert, die da einen Defekt haben. Also man weiß schon, warum es wirkt.
Von dem Walnussöl sozusagen auch abhängig für die Gesundheit.
Genau.
Okay.
Also die müssen das halt einfach supplementieren, weil sie es nicht selber herstellen können, die richtigen Längen an Fettsäuren.
Okay.
So, also, Entschuldigung.
Die müssen nicht per se jetzt Walnüsse essen regelmäßig.
Na, die
Das gibt es als Medikament.
Mhm.
Okay, jetzt verstehe ich. Okay.
Was ich kriegen hat wirklich Walnussöl.
Okay, als Medikament. Oder?
Im weitesten Sinne ist es für sie ein Medikament, ja. Mhm.
Okay, ja. Interessant, interessant.
Also eben, du kannst ganz verschiedene Erkrankungen mit der Methode testen.
Eigentlich ist es nicht nur ein spezifisches Feld, sondern es ist eine ganz neue Methode, die so viele Anwendungsmöglichkeiten hat, dass man gar nicht sagen kann, was es eigentlich alles geben könnte.
Ja, unser Ziel ist halt, dass wir einfach realistischer sind als so eine 2D-Zellkultur, also wo die Zellen im Monolayer wachsen auf einer Plastikoberfläche. Und wir wollen eben verschiedene Zelltypen mischen, so wie es auch wirklich im Körper vorkommt. Wir wollen eben wirklich möglichst nahe an den Menschen mit unseren Modellen. Und deswegen sind wir nicht nur pädiatrisch beschränkt, sondern sind die Anwendungsmöglichkeiten eben so weit.
Ah, für andere. Und es wird ein ziemlich forschungsträchtiges und zukunftsträchtiges Feld werden.
Ja, hoffentlich.
Ja, ja. Jetzt, wenn du so wild spekulieren würdest, wie schaut es in den nächsten 20, 30 Jahren aus? Was gibt es denn wahrscheinlich? Wir haben ja so ein paar Sachen angesprochen schon.
Ja, eben 3D-gedruckte Organe.
Die ganzen. Ist das realistisch in 20, 30 Jahren?
Ja, wenn man sich überlegt, wie schnell jetzt eigentlich die Entwicklung bis jetzt war, kann ich mir schon vorstellen, dass in 30 Jahren Organe aus dem 3D-Drucker gibt.
Mhm.
Weil, wie gesagt, die Haut ist unser größtes Organ und das kann man schon drucken.
Ja, und das wächst auch noch, angenehmerweise. Ja. Das heißt, theoretisch, wenn braucht es keine Transplantation von einem Menschen zum nächsten, sondern man kann aus den Zellen des Patienten Organe drucken lassen.
Hoffentlich. Man wahrscheinlich eher für chronische Erkrankungen, als wenn du jetzt einen Autounfall hast und schnell eine neue Leber brauchst. Da wird es schwierig werden.
Weil zu lange dauert.
Zeit, genau. Ja. Aber für chronische Erkrankungen kann ich mir das schon vorstellen, dass man da, wenn man das rechtzeitig erkennt, sieht das Organ dann praktisch zusammenbasteln.
Aber das ist ja eigentlich dann eine Revolution in der Medizin.
Ja.
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 Das kann man vermutlich so sagen. Natürlich wird erst die Zukunft zeigen, wohin es wirklich geht.
Ja, natürlich. Aber eben, es gibt irrsinnig viele Firmen, gerade auch in Amerika, die da wirklich viel Geld investieren, weil sie eben glauben, dass das die Zukunft sein wird.
Mhm. Ja, zu Recht vermutlich. Ja. Einer von den Ansprüchen ist ja, dass man auf die Tierversuche verzichtet. Ist das primär jetzt da wissenschaftlich oder hat es auch einen ethischen Grund, wo man auf Tierversuche verzichtet?
Ja, natürlich hat es auch einen ethischen Grund. Mhm. Man hat jetzt jahrelang auf Tiere zurückgegriffen, weil es die einzige Möglichkeit war, was Neues zu testen an einem ganzen Organismus oder halt an einem spezifischen Organ. Aber eben die Möglichkeit von Multi-Organs-on-Chip, die ganze Chip-Technologie oder auch 3D-Biodruck ermöglicht dir eben jetzt, dass du die Organe künstlich herstellst, sogar mit menschlichen Zellen. Und du musst eben deswegen nicht mehr am Tier testen. Und wenn wir uns überlegen, Präsident Biden hat letztes Jahr eine Direktive ausgegeben, dass obwohl seit, ich glaube, die 1930er Jahre von der FDA vorgeschrieben war, dass jedes neue Medikament an einem Tier getestet werden muss.
Muss.
Gibt es jetzt seit, der hat im Ende 22 das erlassen, dass ab 2023 das nicht mehr notwendig ist. Die EMA ist da noch nicht ganz so weit, aber die wird jetzt irgendwann nachziehen, weil die ja auch die Direktive hat, den Einsatz von Tieren in der Grundlagenforschung zu reduzieren.
Die Idee hinter der Direktive ist vermutlich, dass, also ursprünglich die Idee war, dass man den Menschen schützt davor, dass ein Medikament auf den Markt kommt, was schwer oder aber Menschen
genau, was Nebenwirkungen hat.
Genau.
Weil man kann nicht in 2D mit einem Zelltyp alles voraussagen, was dann wirklich in einem gesamten Organismus passiert.
Weil Alternativen sind dann Menschenversuche vermutlich. Also dass man es erst einmal bei Menschen probiert und die ersten Menschen, die das Medikament kriegen, ein gewisses Risiko eingehen, also wenn es giftig ist, dass sie dann einen Schaden davon tragen.
Ja, giftig kannst du am großen Teil schon in der Zellkultur testen.
Mhm.
Also wenn es per se toxisch ist.
Ja.
Aber mutagene Substanzen erkennst du in der Zellkultur nicht sofort,
also
beispielsweise.
Medikamente,
die die Zellen, die DNA verändern.
Also theoretisch Krebs verursachen können.
Zum Beispiel.
Genau, oder Fehlbildungen.
Genau.
Genau. Mhm.
Und deswegen hat es jetzt eben, wie gesagt, seit den 1930er Jahren war vorgeschrieben, dass bevor du am Patienten, am Menschen testest, das in Tieren testen musst. Mhm. Da waren es verschiedenste Versuchstiere, Mäuse, Ratten, Schweine, Affen. Und da hat es eben zuerst getestet werden müssen, ob das für einen Organismus sicher ist.
Mhm. Und die Ratten waren sozusagen die Leidtragenden, die Mäuse.
Ja. Genau.
Ja. Aber durch deine Forschung kann man theoretisch früher oder später das dann auch den Mäusen und Ratten ersparen.
Genau, inzwischen ist eben die Technologie so weit, dass du Leberchips drucken kannst, standardisiert mit humanen Leberzellen und eben testen kannst, ob das wirklich auf dieses spezifische Organ toxisch wäre. Da gibt es auch inzwischen schon Firmen, die das verkaufen und die erkennen eben 87% der toxischen Substanzen erkennen und vor allem auch alle nicht toxischen Substanzen erkennen.
Mhm.
Und das Problem an Tierversuchen ist ja auch, Mensch und Maus haben sie vor 100 Millionen Jahren voneinander getrennt, dass viele Substanzen, die in der Maus zwar einen Effekt haben, im Menschen dann gar nicht mehr wirken. Aber da kann man natürlich auch den ganzen Umkehrschluss ziehen, dass viele Substanzen, die in der Maus keinen Effekt haben und deswegen nicht weiterentwickelt werden, beim Menschen sehr wohl funktioniert hätten.
Mhm.
Aber das werden wir nie erfahren, weil die schon im Tierversuch ausgeschlossen worden sind und gar nicht mehr weiterentwickelt wurden.
Weil du gedacht hast, bei der Maus funktioniert es nicht, das heißt, bei Menschen wird es auch nicht funktionieren,
genau.
Das muss nicht stimmen,
weil wir haben uns doch voneinander wegentwickelt.
Man muss ja leider denken, ob das Verhältnis von Mensch zu Schokolade versus Hund zu Schokolade zum Beispiel.
Genau.
Eben. Also das, wenn man jetzt dann sozusagen die Schokolade entwickeln würde und das erstes bei einem Hunden testen, dann würde man sehen, Schokolade ist hochgiftig, das kann man nicht essen. Und das würde nie ein Mensch Schokolade essen, weil giftig. Genau, also sozusagen die Barriere. Also man kann es direkt an Zellen probieren. Das wäre dann der Anspruch.
Genau.
Ja, Judith, möchtest du noch was die Zuhörerinnen und Zuhörer noch was sagen?
Ja, ich möchte mich bedanken fürs Zuhören und danke für die Einladung. Und hoffentlich haben wir jetzt wen motiviert, der uns dann die Organe druckt, wenn wir sie brauchen.
Ja, noch nicht so bald wahrscheinlich, aber wer weiß. Ja, damit bedanken wir uns bei den Zuhörerinnen und Zuhörern und wünschen einen schönen Tag noch.